Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Hallo. Oh,
hallo.
Hallo.
Hallo. Wir sind vier.
Wir kennen uns eigentlich gar nicht alle persönlich.
Nee.
Das ist der Witz. Wir sehen uns jetzt zum ersten Mal alle vier in einem Raum. Das
Aber
ist
wir richtig. Sehen uns ja auch nicht wirklich, weil die Mikrofone davor sind.
Das stimmt.
Bist du der Julius oder bist du der Johannes?
Ist schwer zu erkennen an der Stimme, ne?
Du bist die Katrin. Nee, falsch.
Nee. Schon der Julius.
Okay.
Dann bin ich Johannes.
Gut. Ich bin Katrin. Dann bin ich Christine.
Und zu viert sind wir zu viert sind wir lakonisch elegant, der Kulturpodcast. Aber das dürfte bekannt sein, weil ihr das ja eingeschaltet habt.
Stimmt. Das steht ja auch in euren Podcast-Streams oder auch auf der Seite von deutschlandfunkkultur.de. Wir sind heute vier Leute, weil wir dachten, anlässlich des Weihnachtsfestes und dieser komischen Tage dazwischen, bevor Silvester ist, wer das eben feiert oder auch nicht, bei beiden Angelegenheiten wollten wir uns mal hier zu vier zusammensetzen und auf unser Jahr zurückschauen und euch die Gelegenheit geben, uns zu vier zu erleben.
Das ist ein Weihnachtsgeschenk von uns.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, wir wollen über Themen reden. Jeder hat eins mitgebracht. Ich möchte gerne jetzt die Schleife von deinem Paket aufziehen, Christine.
Also jeder hat ein Kulturthema dieses Jahres mitgebracht, das ihn besonders beschäftigt hat oder sie. Und mich hat beschäftigt diese ganzen Debatten um den sogenannten Hashtag-Aktivismus. Ist ja überhaupt gar nicht neu, dieses komische Überwort, was auch immer so ein bisschen despektierlich verwendet wird. Aber ins Jahr hineingeschleppt hat sich natürlich Hashtag MeToo, das glaube ich schon im Oktober oder September 2017 begann und dann nochmal viele weitere Wendungen bekommen hat im Jahr 2018. Unter anderem, weil MeToo dann nach Deutschland geschwappt ist, weil es diese Dieter-Wedel-Geschichte gab, für die es übrigens, glaube ich, erst vor wenigen Tagen oder Mitte Dezember oder so einen Preis noch gab für die Journalistin der Zeit, die damals diese riesige Reportage-Auflösung über Wedel veröffentlicht haben.
Den Deutschen Reporterpreis. Ne?
Genau, den Deutschen Reporterpreis, richtig. Und dann gab es also MeToo, danach wurde aus MeToo mit dem W, also TWO, also bei dem es darum ging, irgendwie, dass Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund mal berichten, was für alltagsrassistische Erfahrungen sie so machen, initiiert von Ali Can. Und dann kam noch kurz danach Hashtag unten von dem Freitag-Autoren oder Redakteuren, der Redakteur, der davon berichtet oder darunter wurde dann eben berichtet, was für Erfahrungen man in Deutschland macht, wenn man aus einigermaßen prekären Situationen kommt. Und alle Hashtags erzählten extrem viele persönliche Geschichten und alle Hashtags wurden auch immer wieder angegriffen, genau dafür. Entweder dafür, dass sie wie bei Hashtag unten nur in der Filterbubble derer stattfinden, die es ja geschafft haben, also überhaupt nichts mit denen zu tun haben, die immer noch Hashtag unten über ihr Leben schreiben müssten. Bei MeToo ging es dann eine Weile darum, dass der viel zu breit gefasst ist, der gesamte Hashtag, und alles drunter fällt, von der sexuellen besoffenen Weihnachtspartybelästigung bis zur Vergewaltigung. Und bei Hashtag MeToo mit W, was waren da? Wobei, da gab es, glaube ich, am wenigsten Kritik, so zumindest wenn ich das so erinnere.
Naja, also was da auf Twitter teilweise abgegangen ist, habe ich schon, stand mir der Mund offen, weil ich dachte, ey Leute, versucht's mal mit ein bisschen Empathie.
Okay,
also da
stimmt.
Kam echt so dieses, oh, stell dich nicht so an und jetzt machst du dich wieder hier selbst zum Opfer und kommt Leute, ihr könnt so froh sein, dass ihr leben dürft, ihr könnt ihr ein Leben leben, das ihr woanders nicht hättet. Und also so dieses ganz, ganz krass herablassende, von oben herab Ding. Aber gut, es gab keine, das meinst du wahrscheinlich, so eine intellektuelle,
genau.
Debatte, nenne ich es mal, irgendeine
die blieb halt sehr in ihrer
genau,
Bubble drin. Ne?
Genau, also ich meine, genau. Klar, genau, du hast total recht, klar, das war furchtbar, also eben dann sofort die nächste Runde Rassismus oder Nicht-Empathie zu erleben, das stimmt, das war schlimm, aber es gab da, habe ich zumindest nicht in Erinnerung, so viel Kritik an der ganzen Existenz dieses Hashtags und was er jetzt wieder nicht kann oder wo er stattfindet. Und euch wollte ich deswegen an der Stelle fragen, weil mich das alles so beschäftigt hat und ich total viel gelesen habe. Findet ihr, dass diese Art des Aktivismus, der mit Hashtags mindestens beginnt, aber in manchen Fällen eben dann auch erstmal in der Social-Media-Welt bleibt, ist der jetzt sinnvoll oder ist das Quatsch und nur so ein seltsamer Zeitvertreib?
Nee, ich glaube, er ist insofern sinnvoll, dass wir zum Beispiel hier in diesem Podcast darüber sprechen. Ne? Also es natürlich schafft es eine Öffentlichkeit und ist deswegen automatisch sinnvoll.
Ja, MeToo hat ja tatsächlich auch Dinge erreicht.
Ich glaube tatsächlich auch sehr stark an die Macht der Geschichten. Also so diese, wenn eine Geschichte erst einmal in der Welt ist, dann entfaltet sie womöglich eine Macht. Also sie hat immer die Chance. Und ich finde, wo man das dieses Jahr ganz besonders stark gesehen hat, war in Irland. Da gab es nämlich eine Abstimmung über das Verbot der Abtreibung, das bis dahin noch in der Verfassung verankert war. Und ganz viele Menschen haben hinterher, nachdem es die Abstimmung dann eben gab und alle haben entschieden, per Volksentscheid, wir wollen nicht mehr, dass Abtreibung bei uns verboten ist, haben ganz viele Menschen hinterher in Umfragen gesagt, was sie umgestimmt hat, waren die persönlichen Geschichten von Frauen, die einfach berichtet haben, welches Leid daraus entstehen kann. Mhm. Und das, finde ich, ist genau das, was auch bei MeToo und MeToo mit W bestenfalls erreicht werden kann, dass Leute persönliche Geschichten hören und, wenn sie dann empathisch sind, auch vielleicht sich anders verhalten hinterher.
Ich würde auch sagen, dass dieser Hashtag, der davor steht, dass der relativ schnell eigentlich für viele Menschen verschwindet. Ja, der ist dann zwar immer noch da und der ist für die Leute in sozialen Medien wichtig, um es darüber zu teilen, aber es gibt auch sehr viele Leute, die genau diese Geschichten alle mitbekommen haben und nie soziale Medien nutzen. Für die ist Hashtag vielleicht sogar die Frage, was ist dieser Hashtag? Ja, aber trotzdem ist diese Geschichte da angekommen. Insofern finde ich, sollte man dieses mit dem Hashtag-Aktivismus eben auch so im Negativen gar nicht übertreiben.
Aber es ist ja interessant, ne? Weil dass der Hashtag es rausschafft, liegt wiederum an Medien, die dann beschließen, also Medienmachern, wie beim Deutschlandradio oder sonst wo, die dann beschließen, jetzt berichten wir drüber, was auf Twitter so los ist und dann erst geht's raus und dann erst wird's groß und dann verliert es den Hashtag und dann wird es eine Bewegung oder dann wird es ein Thema, was die Gesellschaft möglicherweise an manchen Stellen verändert. Und gleichzeitig gibt es in den Redaktionen, zumindest erlebe ich das so, ja auch oft das Gefühl, oh ja, irgendwelche Leute machen irgendwas auf Twitter, müssen wir das abbilden? Die meisten Leute sind gar nicht auf Twitter, das sind nur Journalisten, die sich untereinander unterhalten.
Ja, aber das Thema ist ja vorher schon da. Also das Thema ist ja zum Beispiel im Fall MeToo schon da gewesen. Wenn ich das zeitlich richtig mich erinnere, war das im Prinzip doch auch durch diese ganze Özil-Fußball-Weltmeisterschaftsgeschichte im Prinzip auch schon da. Das heißt, das Thema war jenseits eines Hashtags auch schon da.
Also klar, ist das ja nicht so. Ist ja da, genau. Ja.
Aber es zeigt ja auch ganz deutlich den Medienwandel. Ne? Früher hat ein Beitrag im Heute-Journal in den Tagesthemen gereicht, um die Republik in Aufruhr zu versetzen. Das würde jetzt nicht mehr funktionieren. Also ich glaube, die können senden, was sie wollen. Die große Auswirkung, wie es das noch vor 10 Jahren gehabt hätte, hätte es nicht mehr. Und so ein Hashtag, wenn der klug angelegt ist und genug Follower das teilen, hat genau diese Wirkung, die eben früher das Fernsehen alleine hatte oder eine Spiegel-Titel-Story.
Richtig. Guck mal, weil du kriegst eine Eins.
Hashtag richtig.
Und wenn wir zum Beispiel hier so einen Hashtag jetzt erfinden würden, da würden wir auch die Welt verändern. Vielleicht für 2019 Hashtag.
Schreibt uns gerne an lakonischelegant@deutschlandradio.de. Welchen Hashtag sollten wir verwenden?
Und von hier aus in die Welt hinausschicken, um dann alles besser werden zu lassen.
Tja. Alles besser ist eigentlich ein schlechter Anfang für die Geschichte, die ich mitgebracht habe.
Alles schlechter ist das besser?
Ja, irgendwie hat die erstmal ziemlich schlecht angefangen. Jedenfalls ist das Stück Kultur 2018 und das, woran ich mich am meisten erinnere, ist eigentlich der Name einer Stadt, nämlich Chemnitz. Und die Ereignisse, die in Chemnitz passiert sind, und die sind ja im ersten Moment nichts Schönes, woran man denkt. Also ein Mensch stirbt, ganz viele Rechtsextreme kapern daraufhin die Straßen, kapern die Bilder, haben für ein paar Tage so im Prinzip alles im Griff, zumindest medial, ja, bestimmen das, was passiert. Und ich würde trotzdem sagen, dass das eine Geschichte ist, die am Ende vielleicht so ein bisschen was Gutes eben doch hatte, dass sie nämlich dazu geführt hat, dass viele Menschen festgestellt haben, in diesem Land läuft einiges schief und wir sollten in unserem Alltag, im Umgang mit Menschen um uns herum, dann doch vielleicht häufiger mal aufstehen, was sagen und eben nicht Teil einer schweigenden Mehrheit sein. Das fand ich, wenn man eben aus sowas Negativem noch was Positives ziehen kann, dann war das bei Chemnitz so. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, Chemnitz ist eigentlich gar kein Kulturthema, weil Politik, AfD, der Fall des Verfassungsschutzpräsidenten, all solche Sachen. Aber ich finde eben doch, es geht um Zusammenleben und damit geht es ja irgendwie auch um Gesellschaft und Kultur. Mhm. Und über diese schweigende Mehrheit habe ich damals relativ kurz nach Chemnitz ein Interview geführt mit Lukas Rietschel. Das ist ein junger Autor, Jahrgang 94. Der hat ein Buch geschrieben, mit der Faust in die Welt schlagen. Über eben, das ist natürlich ein Roman, es ist fiktiv, aber über eben dieses Aufwachsen in Ostsachsen. Und der hat zur schweigenden Mehrheit hat auch gesagt, dass das was ist, was ihm dauernd begegnet.
Ich erlebe das auch, dass die Zivilgesellschaft immer stummer geworden ist und die ist gleichzeitig immer stoischer geworden, was gut ist, dass sie noch da ist, aber sie hat längst nicht mehr diese Präsenz. Und es ist für mich mitunter unangenehm, Zug zu fahren, wenn ich miterlebe, wie da gesprochen wird, ohne dass jemand widerspricht. Und gefühlt ist diese Gruppe längst in der Überzahl, was aber leider auch daran liegt, dass sie besonders laut agiert. Ich hoffe immer darauf, dass die schweigende Mehrheit dahinter fähig genug ist und ja, das am Ende dann doch zu kitten.
Ja, diese Hoffnung würde ich eben teilen und sagen, ja, vielleicht werden wir dadurch eben doch, klingt ein bisschen ESO jetzt, aber ist so ein bisschen achtsamer.
Ich war ja in Chemnitz bei diesem riesigen Popkonzert, was dann stattfand mit Trettmann und Feine Sahne Fischfilet und so weiter, also als Journalistin, um da zu berichten. Und wir haben dann gesendet aus einem kleinen Lokalradio dort in Chemnitz und das war ziemlich eindrücklich, weil wir uns mit Kulturschaffenden getroffen haben, also mit Lena Gorelick, die da gerade als die Schriftstellerin ist und die bei der Demo oder bei dem Konzert dabei war und unter anderem Holm Krieger, der so Kulturarbeit auch macht und auch Musiker ist aus Chemnitz. Und die haben dann vor allem die Chemnitzer erzählt oder haben dann am Ende mal gesagt, könnt ihr vielleicht öfter mal gucken, was wir hier so machen und könnt ihr vielleicht mal nicht nur kommen, wenn irgendwie ganz viele Nazis durch die Straßen laufen, weil wir versuchen auch im Alltag ist es hier nicht so ganz leicht, an vielen Stellen Kulturarbeit zu machen und normalerweise interessiert ihr euch immer nur für die großen Bühnen und die großen Städte und die großen Aktionen und hier kommt ihr dann nur her, wenn es Stress ist. Also es ist kein O-Ton der Chemnitzer Leute, mit denen wir gesprochen haben, aber so, das war der Tenor eines Teils eines Nachgespräches, bei dem wir dann auch dachten, ja, das stimmt total. Also
aber warum machen wir das so? Also warum zum Beispiel wir als Deutschlandfunk Kultur, Studio 9 Fazit und so weiter berichten nicht häufiger von eben diesen Ereignissen?
Also wir machen das ja nicht. Wir haben ja ganz viele Landeskorrespondenten, die auch natürlich dafür zuständig sind, auch die Kulturwelt der jeweiligen Bundesländer anzuschauen. Ich kann das wirklich gar nicht so genau beantworten, also weil das ja immer so ein Mischelmaschel ist in so einem bundesweiten Programm. Also einerseits möchte man was die großen Ereignisse abbilden, dann muss man sich ständig überlegen, wenn man was abbildet, langweilt man jetzt den Rest des Landes, wenn es eine sehr kleine Sache ist, wann ist sie relevant und so. Und ich finde, wie gesagt, wir machen das schon. Ich würde es nicht so annehmen, dass das hier gar nicht passiert. Ganz im Gegenteil, es gibt auch viele Hinweise auf Kulturveranstaltungen kleinerer Art, überall in ganz Deutschland. Aber es gibt natürlich immer die Frage über all solchen Themen, ab wann sagen wir, das ist jetzt, wo wir dabei sein sollten und wir sind auch keine Aktivisten, also können wir auch nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, wir unterstützen euch jetzt, sondern es muss einen journalistischen Grund trotzdem geben. Aber das ist echt so ein Riesenthema. Es gibt keine eindeutige Antwort darauf, nur dass ich zumindest den Hinweis echt eindrücklich fand.
Naja, ist nicht das Jahr auch damit gestartet, dass zum Beispiel die Zeit und auch andere Medienhäuser, nenne ich jetzt mal ganz verallgemeinend, gesagt haben, wir wollen da mehr hingehen, wir gehen jetzt in den Osten, wir gucken uns das abgelegenste Kaff an, sprechen mit den Leuten, machen Reportagen von dort. Und aus dieser Lehre 2017 zu sagen, wir haben den Kontakt verloren oder die finden nicht genug statt, wir wissen viel zu wenig über die, wir müssen da mehr hin. Was ist eigentlich daraus geworden? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich das auch so ein bisschen wieder verlebbert hat. Ist das mein subjektiver Eindruck oder hat sich das so ein bisschen verloren übers Jahr? Es ist ja sehr enthusiastisch gestartet.
Ja. Also ich werde fürs Radio, für Deutschlandfunk Kultur gar nicht sagen, dass ich weiß, dass es verschiedene Ansätze gibt, genau das zu machen. Ja. Die sind aber noch nicht am Start, aber nicht, weil es keiner macht, sondern weil man überlegen muss, was das eigentlich heißt. Wir gehen dahin, wo eigentlich genau und was.
Ja, irgendwas muss man halt auch berichten am Ende.
Genau, und was möchte man und wie möchte man Menschen zusammenbringen oder mit anderen Leuten reden, als immer möglicherweise mit den üblichen Verdächtigen, mit denen man
Aber ich meine, ein Länderreporter bei uns täglich läuft zum Beispiel, passiert ja genau das.
Genau,
also, das
eben.
Das passiert ja, wie du schon gesagt hast, nicht.
Ja. Richtig.
Wir sind natürlich aber auch einigermaßen nah noch dran. Also wir senden aus Berlin, da sitzt man dann doch irgendwie noch näher dran, weil man halt rein geografisch in der östlichen Hälfte des Landes ist. Aber weil du das Beispiel Zeit genommen hast, für die ist es eben dann vielleicht doch von Hamburg aus so ein bisschen weiter Osten.
Mhm. Haben die nicht in Leipzig jetzt ein Büro oder irgendwas? Also dieses Zeit weit Osten, irgendwo da wird es ja rumstehen. Mhm. Aber ich glaube, bin mir nicht sicher, aber habe das Zeit Ost mir auch so genau nicht angeschaut. Aber als dieser Osten geclaimt zu werden als Osten, ist glaube ich ein falsches Gefühl, weil Leute, die in Stralsund wohnen, haben mit Leuten, die aus Sömmer da kommen, nichts zu tun. Das ist ein völlig anderes Lebensgefühl, völlig andere. Jemand, der aus Thüringen kommt, ist näher an einem Bayern oder Hessen dran, mental, kulturell, als jemand eben von der Ostseeküste oder aus Nordbrandenburg. Selbst Nord- und Südbrandenburger sind ja so unterschiedlich in ihrer Auffassung von allem.
Ja, aber offensichtlich sind wir eben so weit dann doch noch nicht.
Ja, dann kann es aber auch nichts bringen, eine Zeitosten oder ein Ostmedium zu machen, wenn man nicht die Super-Elo ist und die eine andere Geschichte. Aber das ist dann schwierig, weil dieses Ostgefühl so, glaube ich, gar nicht besteht, sondern eher darin dann eben sich gemeinschaftlich beleidigt zu fühlen, weil dann eben nach Chemnitz rauskommt, der ostdeutsche Mann, wie viele Artikel erschienen sind, ob der ostdeutsche Mann besonders gewalttätig ist. Ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben in dieser Debatte die Frage gestellt bekommen von einem Freund aus Hannover, wie ich mich jetzt dazu verhalte als Ostdeutscher, diesen Ausschreitungen gegenüber. Und ich verhalte mich da gar nicht zu, weil ich damit nichts zu tun habe. Nicht, also schon gar nicht, weil ich auch Ostdeutscher bin. Das hat mich wahnsinnig bewegt, dass mir die Frage überhaupt gestellt worden ist. Und dann kam sie noch ein zweites Mal später, dass ich jetzt daran mich irgendwie verhalten sollte. Das ist extrem spannend.
Da sieht man mal, wie es anderen geht, die immer dazu angehalten werden, sich zu irgendwelchen Dingen zu bekennen, die in dieser Welt passieren.
Ja, genau, das ist aber der gleiche Schluss, der dahinter steht. Und der ist fatal.
Ich glaube, es ist auch so ein ganz schwieriger Spagat zwischen, ihr seid nicht normal, also ihr im Osten, das ist irgendwas, stimmt da ja nicht bei euch. Und diese Botschaft wird ja ständig gesendet und gleichzeitig muss man es ja aber auch irgendwie thematisieren, dass da irgendwas vielleicht ja doch anders ist. Ich hatte das Dilemma jetzt auch. Ich war am vergangenen Wochenende im Osten in Chemnitz tatsächlich und ich bin mit einem mulmigen Gefühl hingefahren. Zum Beispiel ist der Zug ausgefallen und dann hieß es ja, vielleicht kannst du ja bei irgendeiner Mitfahrgelegenheit mitfahren und so. Und ich hatte Angst. Ich wollte das da nicht machen, weil es halt, ja, weil ich auch Vorurteile in meinem Kopf habe, obwohl ich sogar aus dem Osten bin. Und dann kam ich da an und alle waren super nett und es war letztendlich wie in Berlin. Also das Gefühl, im Chemnitz zu sein, war wie das Gefühl, in Berlin in einem Kiez zu sein. Es war nicht anders. Die Leute waren genauso nett. Sie haben vielleicht ein bisschen gesächselt. Das war aber schon der größte Unterschied.
Was voll okay ist. Ich finde Sächseln
ja,
richtig schön.
Total.
Darf ich das kurz sagen?
Ja, ey, danke Johannes. Ich dachte immer, ich bin die Einzige auf dieser Welt. Ich finde
Dialekte,
auch
egal
schön.
Welcher Dialekt, ich finde alle Dialekte eigentlich schön.
Ja, weil sie so
auch fränkisch?
Auf Fränkisch, ja gut.
Oh,
doch, auf Fränkisch.
Ja, echt mal. Und das ist so, und da habe ich an mir selber gemerkt, wie wir, also viele Medienmacher auch, so eine Entnormalisierung betreiben. Und ich frage mich, inwieweit da eine Renormalisierung erstmal notwendig ist, um wieder einfach mal ein Stück runterzukommen und dann den Diskurs zu suchen, was ist denn hier eigentlich los?
Das ist ja eine Frage fürs nächste Jahr, würde ich sagen.
Ja, weiter hingehen und hinschauen.
Ja.
Spoiler.
Ja, mein Thema ist ein viel, viel schöneres Thema. Ich habe gedacht, dass ihr bestimmt alle voll die Scheißthemen mitbringt, die einen runterziehen. Also bringe ich. Habt ihr ja auch bisher. Und also bringe ich mal was mit.
Muss mal kurz mein Thema, ich bin gleich wieder da.
Was gute Laune macht. Mir hat dieses Jahr nämlich etwas auch richtig gute Laune gemacht und das ist eine TV-Serie. Jetzt kommt der große Test. Kennt ihr sie? Weil ich kenne so viele Leute, die sie nicht kennen.
Dürfen wir kurz raten? Achso, ja, fang an.
Doctor Who.
Ich kenne sie nicht.
Wir haben ja hier in Lakonisch Elegant auch schon über die Lindenstraße gesprochen und so ähnlich ist Doctor Who quasi nur als Science-Fiction und zeitreisender Alien mit unendlich vielen Reinkarnationen für die Menschen in Großbritannien, also für die BBC. Es läuft zur besten Sendezeit, jeder sitzt vor dem Fernseher und alle wollen wissen, was passiert als nächstes. Doctor Who gibt es mittlerweile seit 55 Jahren und um das kurz zusammenzufassen, ihr kennt es ja alle nicht, es geht um einen zeitreisenden Alien vom Planeten Gallifrey. Die Spezies heißt Time Lords und sie haben so ein Raumschiff, das nennt sich TARDIS, mit dem können sie eben durch Raum und Zeit reisen. Doctor Who wird gespielt von verschiedenen Schauspielern, also das ganze Konzept ist nämlich, wenn normale Menschen sterben, regeneriert ein Zeitlord, also er wird dann sozusagen neugeboren in einer anderen Gestalt, was quasi bedeutet, ein neuer Schauspieler spielt dann diese Person. Der Charakter ist dann auch ein bisschen anders, aber was immer gleich ist, ist, dass man so eine Art ADHS-hippieske, pazifistische, menschenliebende Person hat, die alles in Ordnung bringt. Also wenn irgendwelche krassen Roboter-Aliens die Erde bedrohen, dann wird Doctor Who die Erde davor beschützen. Das ist immer so die Geschichte. Und in den vergangenen 55 Jahren wurde dieser Doktor eben immer von einem Mann gespielt und hatte aber immer so Begleitfrauen, also hat sich immer eine total spannende, sympathische, lustige, ausgefallene Begleitfrau auf der Erde ausgesucht, die er dann mitgenommen hat und auf die Abenteuer durch Raum und Zeit ins ganze Universum und in die Vergangenheit und in die Zukunft, wir haben auch den letzten Tag der Erde zum Beispiel dort gesehen, einfach mitgenommen hat.
Ja.
Das ist die Kurzzusammenfassung. So, und jetzt ist nach 55 Jahren etwas passiert, nämlich dieser Doktor wurde mit einer Frau besetzt. Also neue Reinkarnation, der alte Doktor wurde so schwer verwundet, dass ein normaler Mensch gestorben wäre und wieder geboren, wenn man so will, als Frau. Und als das angekündigt wurde, das war dann schon 2017 von der BBC, Jodie Whittaker ist übrigens The Doctor, im Englischen funktioniert es ganz gut. Das
grandiose Schauspielerin.
Sie ist super, oder? Sie ist weiter The Doctor im Englischen. Ich bin gespannt, wie sie es dann im Deutschen machen. Die Doktor.
Doctor Who. So. Doctor Who in vermutlich.
Doktorin Who.
Doktorin. Ich bin die Doktorin. Ja, das ist so ein bisschen schade, weil im Englischen bleibt es einfach alles, wie es ist. Mal gucken. Und die Debatte war riesig. Es gab einen Hashtag natürlich, wo wir gerade bei Hashtag-Aktivismus waren, auf Twitter, Not My Doctor, von den Doctor Who-Fans, die gesagt haben, das geht gar nicht. Also hier eine Frau, das passt ja überhaupt nicht, wie sollen das gehen? Ähnliche Debatte gab es auch, als die Ghostbusters mit Frauen besetzt wurden. Und das Schöne 2018 war, also diese ewig gestrige Debatte verschieben wir jetzt schön in 2017 zurück. 2018 ist es dann endlich gelaufen, also die Serie ist jetzt auch schon ausgestrahlt in der BBC. Man kann es auch sich streamen, wenn man denn des Englischen mächtig ist. Irgendwann läuft es auch in Deutschland. Und sie hat alle Zuschauerrekorde geschlagen. Und die Leute lieben den weiblichen Doktor.
Das passt ja auch zu der Meldung jetzt vom Ende des Jahres, dass weibliche Helden auch im Kino viel, viel erfolgreicher sind als männliche Helden. Und jahrelang gab es keine weiblichen Helden. Und
weil man gedacht hat, das kann man nicht machen, das guckt ja keiner. Mhm. Ja, und das finde ich, dieses Gefühl, was ich da habe, wenn ich über Dr. Who nachdenke, auch die Folgen sind so schön. Also es ist jetzt einmal zum Beispiel reisen sie zurück zu Rosa Parks oder es wird thematisiert die Hexenverfolgung in Großbritannien. Also es sind auch so Folgen, die nicht... Naja, die was mit uns zu tun haben, entweder mit unserer Geschichte oder auch mit unserer Zukunft. Sie reisen zum Beispiel zu so einem Versandunternehmen, so ein intergalaktisches Versandunternehmen, wo einfach Amazon mal komplett hochskaliert wurde auf, wie wäre das, wenn man das ins ganze Universum schicken würde? Wie würde man das machen? Also so ganz viele interessante Debatten und auch Geschichte, die da vermittelt wird. Und das mit einer echt tollen Frau. Ich bin total verliebt.
Das heißt, die Geschichten haben sich auch verändert. Entschuldigung.
Nee, bitte.
Ja, auch die Geschichten haben sich verändert. Also es gibt auch eine neue, wie heißt das, verantwortliche Filmperson im Hintergrund. Die arbeiten da auch eng zusammen. Die machen Sachen neu. Also es ist immer dieses schwierige Wort von politisch korrekt. Aber in dem Fall tatsächlich, es ist einfach die Serie für 2018 gewesen. Für das 21. Jahrhundert, für Debatten, die wir führen, für eine Diversität, die wir in der Welt haben. Für den Stand des Fortschritts, den wir tatsächlich erreicht haben.
Und hast du aber jetzt, wenn du an Dr. Who denkst, das Bild schon ausgetauscht in deinem Kopf? Also ist der Dr. Who, der Mann Dr. Who weg?
Genau, das ist das Coole an Dr. Who, du musst eh ständig den Doktor austauschen. Also der wechselt so alle 2-3 Staffeln, ist ja sowieso ein neues Gesicht, weil ne, der regeneriert eben und das ist sowieso der Whovian, wie wir Dr. Who-Fans genannt werden, gewöhnt. Und man braucht immer seine Zeit, um sich an das neue Gesicht zu gewöhnen. Du hast dich an den alten gebunden, parasoziale Beziehungen und so, aber doch so nach 2-3 Folgen ist es immer geglückt und jetzt mit Jodie Whittaker auch total. Und was sie toll macht, da haben alle auch gefiebert, kriegt sie das hin, weil wie gesagt, er ist wirklich so ein bisschen hysterisch optimistischer, ADHS-licher Genie-Charakter und kriegt das eine Frau überhaupt hin und sie kriegt das so wunderbar hin. Es ist also wirklich sehr lustig, auch ihr dabei zuzuschauen, wie sie so total crazy, hysterisch irgendwelche Einfälle hat und dann eben alle rettet.
Sie ist singlemäßig perfekt erklärt.
Ich würde es jetzt auf jeden Fall schauen wollen.
Ich auch.
Denn wir haben ja auch alle, das jetzt kommen wir zu meinem Thema, sehr viel Zeit, Serien zu schauen. Denn unsere Museen werden sich ja demnächst wahrscheinlich leeren. Denn es gilt ja jetzt endlich darüber zu reden, auch in Deutschland, was eigentlich mit dem kolonialen Erbe passiert. Und das finde ich so spannend, das wollte ich unbedingt mit euch besprechen. Was machen wir jetzt eigentlich, wenn das passiert, was Emmanuel Macron und auch Vertreter der deutschen Bundesregierung fordern, dass wir eben ganz, ganz viele Güter alle, die wir gestohlen haben in den letzten 200 Jahren, zurückgeben müssen an Staaten in Afrika. Was ist euer erster Impuls?
Wir buddeln den Fritz irgendwo aus. Der liegt doch noch irgendwo, der kann das vielleicht...
Der regelt das.
Abwenden oder soll das abwenden? Oder?
Nee, den stellt man dann vielleicht irgendwie aus.
Ich glaube, der einzige deutsche... alte preußische Patriarch, der nicht zu wenig ausgestellt ist, ist der Friedrich II. Der hat auf Unterlinden hier in Berlin eine große Statue, der hängt hier in der Nationalgalerie in dem großen Menzelbild und so. Also dem geht's doch gut, der hat ganz Potsdam unter sich.
Aber
bis heute.
Wie ist denn das jetzt mal zu einer generellen Verständnisfrage? Müssen nicht Museen sowieso immer wieder Sachen leihen oder touren nicht bestimmte Ausstellungsstücke sowieso immer mal wieder um die Welt? Kann man das nicht da auch so regeln, dass die jetzt vielleicht denen dann gehören und wieder zurück sind? Aber wir leihen es immer mal wieder aus. Sie werden hier gezeigt. Sie werden auf der ganzen Welt vielleicht auch mal gezeigt, nicht nur in Deutschland. Ist das nicht eigentlich eine gute Sache?
Na klar, wäre das eine gute Sache.
Aber dazu müsste man natürlich erstmal sagen, wir geben es aber erstmal zurück. Ja. Und dann reden wir im nächsten Schritt darüber, ob wir es uns auch manchmal ausleihen dürfen, so wie es ja sich verhalten müsste. Also ich habe viel zu wenig tiefste Expertise in diesem ganzen Thema, obwohl ich das eben so wie du super spannend finde. Und mein ganzes Gerechtigkeitsgefühl sagt natürlich, hat natürlich nur eine einzige Antwort. Natürlich, das ist egal. Also dann wird das alles zurückgegeben. Dann ist es eben so. Es gab ja da so irre Debatten darüber von verschiedenen Kunsthistorikern und anderen wirklichen Leuten, die sich damit auskennen, die sich mal auf diesen Vorschlag eben von Bénédicte Savoie und Felvine Sarr gestützt haben und die dann gesagt haben, na ja, aber man kann ja gar nicht mehr rausfinden, ob das wirklich damals wirklich so eine Raubgeschichte war oder ob vielleicht auch was freiwillig
zufällig
mitgegeben wurde als Geschenk oder so. Und wo sich auch natürlich auf Twitter die heißesten Diskussionen entsponnen haben und man es von außen kaum ertragen konnte, all das zu lesen, weil ich finde, es gibt also die Idee nur zu sagen, wir müssen erstmal gucken, ob das wirklich so ungerecht war. Ich kürze es zusammen, ist total verkürzt. Leute, die das lesen und erkennen möchten, was da wirklich dahinter steckt, müssen, glaube ich, wirklich tief einsteigen in diese ganzen Papiere und Vorschläge, aber das, mein Gesamtgefühl sagt natürlich, dass man, wenn man sich mit Kolonialismus ein bisschen beschäftigt, glaube ich, wenig Zweifel daran haben sollte, dass man Dinge einfach zurückgibt, die einem nicht gehören. Und dann wird neu verhandelt und neu sortiert und so ist es dann.
Aber der Kunst.
Da gab es ja auch so ganz abstruse Argumente in diesen ganzen Debatten, die schon wieder so klingen wie zum Beispiel, im Prinzip haben wir es ja erst zu Kunst gemacht, ja, wir haben es euch gestohlen irgendwie und zu Kunst gemacht und jetzt wollt ihr es wieder haben. Also so ganz abstruse Sachen, die da geführt werden. Oder eben einfach zu sagen, wir wissen ja gar nicht, ist so ein Klassiker, der dann immer kommt, wir wissen ja gar nicht so richtig, wo geht's dann hin, könnt ihr euch überhaupt richtig drum kümmern, und es kommt schon sofort immer wieder dieses koloniale oben herabdenken.
Ja,
Ich habe den Verdacht, ich meine, der ganze Kunstmarkt, das sind so viele Milliarden aktuell im Umlauf, der ist komplett, wenn man sich mit Experten unterhält, komplett übersättigt und viel zu teuer. Also alles, die Werte, die da umhergeschoben sind so riesig, dass allein deswegen das wahrscheinlich nicht passiert, weil die Museen dann einfach keine Werte mehr haben. Vielleicht pleite sind, kenne mich da nicht so gut aus mit deren Finanzgebaren, aber es klingt erstmal als Laie so, als könnte es allein am Finanziellen scheitern.
Aber das können wir uns das nicht vornehmen, weil das haben wir in diesem lakonisch-eleganten Team schon in den letzten Wochen auch immer mal wieder besprochen, ob wir das nicht auch hier zum Thema machen sollten. Und haben es dann gelassen, weil die aktuellen Debatten so hochgeschwappt sind, dass da alle Gesprächspartner schon irgendwie in allen Medien verwurstet waren, aber einfach nur in so ein Museum zu fahren und zu gucken, endlich mal eins zu finden, das vielleicht auch was dazu sagt, was dann wirklich konkret passieren würde und wie diese Abläufe eigentlich sind, fände ich schon interessant. Ich bin mir sicher, irgendjemand auf dieser Welt hat so ein Experiment auch schon gemacht, aber vielleicht wäre das auch was für uns.
Das waren unsere vier Themen an diesem, was ist heute, der 27. Dezember?
Was für ein Wochentag ist das?
Es kommt halt darauf an, wann man es hört, nicht wahr? Das ist ja ein Podcast. Oh, es hat geploppt, ein Podcast.
Ein Plopcast. Ich habe mein Lieblingsthema jetzt gar nicht mehr untergebracht. Ich fand es eigentlich am wichtigsten, dass dieser georgische Ringkampf in diesem Jahr UN immaterielles Weltkulturerbe geworden ist. Es gibt nicht mal einen Wikipedia-Artikel über den. Insofern ist es wichtig gewesen, den jetzt zum Weltkulturerbe zu machen.
Du hättest jetzt über Weihnachten ja Zeit gehabt, den zu erstellen.
Ja, ist ja auch ein Vorsatz fürs neue Jahr, mehr Sport. Vielleicht georgischer Ringkampf.
Ach, ich dachte mehr Wikipedia-Artikel.
Auch eine Idee.
Wir freuen uns, dass ihr auch im nächsten Jahr dabei seid. Wir werden in der nächsten Woche, Katrin, wenn du möchtest,
ich bin ganz bei dir.
Machen wir ein Best-of.
Sehr gerne, Johannes.
Wir freuen uns, dass ihr dann dabei sein werdet. Und ihr könnt uns unsere Themen vorschlagen, die wir dann für euch machen.
Echt?
Ja.
Das ist aber mutig. Na gut.
Wie geht es denn, Julius?
Das geht. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil es nicht so leicht zu merken ist. lakonischelegant@deutschlandradio.de.
Tschüss.
Tschüss.
Macht's gut.